Vortrag von Dr. Wolfgang Peter über Anthroposophie als Zukunftsimpuls vom 2.11.2004.
Liebe Freunde, lassen Sie uns zum heutigen Allerseelentag ganz besonders auch unserer Toten gedenken, die eigentlich immer mit uns sind, die bei jeder geistigen Arbeit mit dabei sind, die uns viele geistige Kräfte geben und die auch ein starkes Bedürfnis haben, wenn Menschen, wenn sie sich geistig strebend betätigen, das als Licht in ihr geistiges Dasein mit hinaufzunehmen. Ich möchte Ihnen zu Beginn einen ganz kurzen Spruch Rudolf Steiners vorlesen. Ich bin als Seele nicht auf der Erde, sondern nur im Wasser, Luft und Feuer. In meinem Feuer bin ich in den Planeten und in der Sonne. In meinem Sonnensein bin ich der Fixsternhimmel. Ich bin als Seele nicht auf der Erde, sondern im Licht, Wort und Leben. In meinem Leben bin ich im Innern des planetarischen und Sonnenseins, im Geiste der Weisheit. In meinem Weisheitsein bin ich in dem Geist der Liebe. Wenn Sie diese Worte Rudolf Steiners aufnehmen, Worte, wie sie in diesem Sinne der Tote sprechen könnte, dann wird hier hingewiesen am Ende auf das Weisheitsein und auf das Sein im Geist der Liebe. Das sind genau die Kräfte, die wir erwecken, wenn wir daran arbeiten, unser Herzzentrum auszubilden, von dem wir das letzte Mal gesprochen haben. Und wir haben das letzte Mal von einigen einfachen Übungen, von 6 einfachen Übungen gesprochen. Und gerade dieses Herzzentrum, das Zentrum des Herzdenkens eigentlich, das immer ein Denken verbunden mit der Liebe ist, wie man das ausbilden kann. Die erste Übung war die Gedankenkontrolle. Also einmal am Tag, eine Minute, 5 Minuten, je nachdem, wie lang es am Anfang geht, versuchen, nur ganz bewusst einen bestimmten Gedanken in den Mittelpunkt zu rücken und an diesem festzuhalten und alle anderen störenden Gedanken abzuweisen. Eine Übung, die sehr einfach klingt, aber nicht so einfach durchzuführen ist. Wenn Sie es probieren, Sie werden merken, dass da gerade eben fremde Gedanken geradezu heranstürmen. Wenn es am Anfang eine Minute gelingt, wirklich kompetent gelingt, ist es schon viel. Aber man wird spüren, als Folge dieser Übung, wenn man sehr zeitlang durchführt, dass das eigene Denken viel freier, viel klarer, viel bewusster wird. Dazu muss ich als zweites schließen, Initiative des Handelns. Initiative des Tuns. Also eine Willensschulung, eine elementare Willensschulung, die zunächst ganz einfach damit beginnt, dass man irgendeine bestimmte, möglichst simple Handlung vornimmt, eine Handlung, die nicht gefordert wird durch die Geschehnisse des Alltags, sondern die man sich ganz frei wählt und diese Handlung dann jeden Tag am besten zu einem ähnlichen Zeitpunkt durchführt. Das muss nicht immer jetzt nach der Uhrpunkt zu etwa mittags oder so sein, aber ungefähr nach dem Gefühl etwa zur gleichen Zeit ist es am wirksamsten. Das kann eine ganz einfache Übung sein. Also, weil man kann das Taschentuch von der linken Hosentasche in die rechte geben. Es genügt schon. Wichtig ist nur, dass man sich darauf konzentriert, es nicht zu vergessen, es wirklich zu tun. Und das eine Zeit lang durchmacht, vielleicht dann eine zweite, eine dritte Übung dazu nimmt, nach einiger Zeit, je nachdem, wenn einem das möglich ist. Man wird sehen, dass man dann auch im Alltagsleben einfach viel initiativer wird, viel weniger ewig darüber redet, was man eigentlich alles tun sollte und tun müsste und tun könnte, sondern dass man es einfach tut. Das dritte war Gleichmut des Gefühls. Nicht zu verwechseln mit Gleichgültigkeit oder Gefühllosigkeit, aber eine Erziehung des Gefühls dahin, dass es sich nicht von den Emotionen fortreißen lässt. Dass es also nicht von den Stimmungen des Himmelhoch jauchzend und zur Tode betrübt immer durchgedeutet wird, sondern dass sich die Emotionen eben zu wirklichen Gefühlen entwickeln, und wirkliches Gefühl ist erst dort vorhanden, wo das Ich als führendes Element darin wirkt. Weil es also nicht das Ich etwas Getriebenes von den Emotionen ist, sondern wo es Herr über die Gefühle ist. Wenn man das wirklich übt, etwa in Alltagssituationen, wie oft ärgert man sich im Alltag über irgendwas, über irgendwelche Kleinigkeiten, kann man versuchen, diesen Ärger zurückzuhalten. Und man sich nicht davon wegspülen zu lassen. Man wird sehen, dass das Gefühlsleben nicht ärmer wird. Man wird eben nicht, wenn man es richtig macht, nicht gefühllos oder so etwas, sondern im Gegenteil, das Gefühl wird viel sensitiver, viel aufmerksamer, viel feiner, es wird auch viel mitfühlender. Das ist interessant, weil es nämlich nicht mehr verdunkelt wird durch die eigenen Emotionen. Das heißt, wenn ich sage, die eigenen Emotionen, ist das Eigenschaft, die unter Anführungszeichen zu setzen, denn eigentlich sind Friedkräfte, die im Astralleib wohnen, in denen eher die Widersacher überwirken und gar nicht so wir selbst. Weil wenn wir selbst drinnen wirken, dann haben wir es in der Hand. Dann haben wir eigentlich die Emotion verwandelt zum Gefühl. Also, es sind eben die Emotionen, die uns in uns wüten, durch die Widersacher möchten, und da wüten genug in uns. Eben in Kleinigkeiten und auch in größeren Sachen. In größeren Situationen ist es natürlich einfach sehr schwer, diese Gleichung des Gefühls aufzubringen. Das ist ganz klar, wenn das nicht sofort gelingt, ist das kein Problem. Aber in den Kleinigkeiten des Alltags kann man dann eben einfach darauf aufmerksam sein. Die vierte Übung, die Übung der Positivität. An allen Dingen, an allen Ereignissen, an allen Erlebnissen, die man hat, das Positive zu suchen. Zunächst einmal nicht kritisieren zu wollen, sondern einfach an den Dingen das Positive zu sehen. Das heißt nicht, dass man das Negative übersieht oder ignoriert, keineswegs, aber es gibt im Negativsten auch den kleinen, wichtigen, positiven Kern, den vorzukriegen, und den gibt es überall. Die fünfte Übung, Unvoreingenommenheit, Unbefangenheit. Wenn einem irgendwas völlig unglaublich Scheinendes berichtet wird, es zunächst einfach weder abzulehnen noch blind anzunehmen, sondern unbefangen davor zu stehen, sondern ich werde darüber urteilen, wenn ich eine entsprechende Basis dafür habe. Und bis dahin spare ich mein Urteil auf und lasse es offen. Das hat auch etwas damit zu tun, dass man gewisse Geduld entwickeln muss, nicht gleich die Antwort bekommen zu können vielleicht. Und wir sind heute eher sehr ungeduldige Menschen. Wir wollen jetzt und gleich und sofort wissen. Nicht jetzt so, da ist es so. In vielen Situationen ist es besser, einfach einmal die Entscheidung offen zu lassen und zu warten, bis man wirklich eine konkrete Basis hat, um das zu entscheiden. Also Unvoreingenommenheit. Und die sechste Übung besteht darin, alle diese vorhergehenden fünf Übungen im Gleichgewicht miteinander zu üben. Dass wirklich alle jeden Tag im Gleichgewicht miteinander ausgeübt werden. Und für die ersten fünf Übungen kann man zunächst einmal so beginnen, dass man einen Monat lang besonders Wert auf die erste Übung legt, dann ein weiteres Monat auf die zweite, ohne aber die erste ganz zu vergessen, aber das ist immer so wichtig und so weiter. Und im sechsten Monat sollte man dann so weit sein, dass man wirklich alle vorhergehenden fünf Übungen im gleichen Maße pflegen und pflegen kann. Das sind grundlegende, einfache Übungen, die unser Herzzentrum ausbilden. Das Herzzentrum, das zusammenhängt mit der sogenannten zwölfblättrigen Lotusblume. Es gibt, wie Sie wissen, oder wie die meisten von Ihnen wissen werden, in unserem Astralleib, also in unserem Trieb- und Empfindungsleib, in unserem Seelenleib, wenn Sie so wollen, gewisse Seelenorgane, die als Lotusblumen bezeichnet werden. Es gibt sieben Stück davon, und die mittlere Diese Lotusblumen sind gerade die Herzchakra, die Herzlotusblume, die sogenannte zwölfblättrige Lotusblume. Wir werden das nächste Mal uns noch genauer über dieses ganze System dieser Lotusblumen unterhalten müssen und werden da dann auch sehen, dass diese Lotusblumen, diese sieben Lotusblumen, dass sie sehr starken kosmischen Zusammenhang haben. Nicht ein Grund, warum der Astralleib Astralleib heißt, weil er eben ein Abbild in gewisser Weise der Sternenwelt ist, der Planeten und der Sternenwelt ist. Und seine Konstellationen, aber das werden wir das nächste Mal dann besprechen. Und gerade wenn wir diese zwölfblättrige Lotusblume ausbilden, dann bilden wir damit auch dieses Herzdenken aus. Dieses Herzdenken, in dem in einer etwas anderen Art, aber doch der Tod sehr stark liegt. Für den Tod ist gerade diese Art des Denkens und Erkennens der geistigen Welt aus diesen vergeistigten Herzkräften heraus das ursprüngliche Element. Ein Element, das wir uns auf Erden hier suchen müssen. Bei uns ist halt sehr stark ausgeprägt das Verstandesdenken, das Kopfdenken. Und das Kopfdenken ist etwas, das ganz ans Irdische gefesselt ist. Das hat ganz stark mit dem Erdelement zu tun. Zu diesem Verstandesdenken ist eben auch das Werkzeug des physischen Gehirns absolut notwendig. Für das Herzdenken ist nicht das physische Herz das Ausschlaggebende, sondern ausschlaggebend ist, wie sehr diese astralen Herzkräfte ausgestaltet sind. Das steht dahinter. Und wenn wir diese Übungen, diese sechs Übungen machen, gestalten wir dieses astrale Herzzentrum aus. Gestalten wir diese zwölfblättrige Lotusblume aus. Und daher, gerade wenn wir diese Kräfte ausreißen lassen, wenn wir diese Kräfte genügend entwickeln, dann haben wir eine sehr starke Beziehung damit auch, vor allem zu den Toten. Gerade zu den Toten entsteht eigentlich die allererste geistige Beziehung. Denn wir müssen uns das immer wieder vor Augen halten. Die Toten, das sind eigentlich die geistigen Wesen, die uns am allernächsten stehen, mit denen wir im Grunde am allerleichtesten und am allerunmittelbarsten geistigen Kontakt haben könnten. Und die eigentlich uns wesentliche Vermittler zu der übergeordneten geistigen Welt sein können. Und umgekehrt warten die Toten darauf, dass wir ihnen aber auch eben gewisse geistige Kräfte hinausdenken, die etwas zu tun haben mit den Kräften der Selbsterkenntnis, des Selbstbewusstseins. Denn das sind Kräfte, die wir eigentlich oben nicht im geistigen Dasein nicht weiterentwickeln können, sondern die sehr stark mit dem irdischen Dasein zusammenhängen. Wir entwickeln uns das Selbstbewusstsein. Die Selbsterkenntnis oder die Grundlage für die Selbsterkenntnis eigentlich hier im Erdensein. Und nur hier im Erdensein. Und wir nehmen so viel an Selbstbewusstsein mit oder können maximal so viel an Selbstbewusstsein mit hinübernehmen, als wir uns im Grunde hier im Erdenleben erwerben. Was wir uns hier nicht erwerben, an wirklicher Selbsterkenntnis, das fehlt uns dann im Daseinsleben. Daher ist es so falsch zu sagen, naja, gut, wenn es eine geistige Welt gibt, das wäre schon nach dem Tod sein, dann werden wir schon dort orientieren können, brauchen wir jetzt nicht weiter zu empfinden. Das ist falsch. Es kommt darauf an, welche geistigen Kräfte wir hier entwickeln, davon wird abhängen, mit welchem geistigen Selbstbewusstsein wir drin die geistige Welt wahrnehmen können. Ob wir dort das dann nur in einem sehr lebendigen Traum leben, und das dann vorüberzieht, oder ob wir mit einem starken Selbstbewusstsein das Leben erleben können. Und das hängt davon ab, was wir hier tun. Und daher ist wirkliche Selbsterkenntnis, wahre Selbsterkenntnis, eine der wesentlichen geistigen Aufgaben, die wir hier zu lösen haben, die eigentlich jeder Mensch zu lösen hat. Warum kann man sich das Selbstbewusstsein nur hier auf Erden erwerben? Oder worauf beruht das Selbstbewusstsein? Also das entsteht es. Das Selbstbewusstsein entsteht dadurch, dass das Ich des Menschen an seinen sogenannten Wesensgliedern und seinen Willen, die dieses Ist und Leben arbeitet. Und dass diese Arbeit in uns Bewusstsein zurückgespiegelt wird. Aber sind die Willen des Menschen? Ja, da ist zunächst einmal dieser Astralleib, von dem wir schon gesprochen haben, also sozusagen die Summe der Seelenkräfte, mit denen wir begabt werden bei unserer Geburt. Die zunächst noch nicht unmittelbarer Ausdruck unseres Ich sind, sondern die eine Form von Seelenkräften ist, die wir gewissermaßen naturhaft zur Verfügung gestellt bekommen haben und die wir erst verwandeln müssen durch die Tätigkeit unseres Ich, um sie uns anzueignen und sie zu unseren Kräften zu machen. Das ist schon ein erster wichtiger Hinweis darauf, dass vieles, was in unserem Seelenleben sich abspielt, nicht unmittelbarer Ausdruck unseres Ich ist, sondern vielleicht Ausdruck von etwas ganz anderem ist und dass das Ich jetzt daran arbeiten muss, um es sich anzueignen. Die nächste Hülle sind die Lebenskräfte. Das Leben an sich ist eine Kraft, die nicht allein aus dem Physischen herauskommt, sondern die Lebenskräfte hängen zusammen mit den Lichtätherkräften, mit den Klangätherkräften, mit den Lebensätherkräften im Auge oder deiner Mensch. Das sind eigentlich die Kräfte, die alles Lebendige durchgestalten, die Form auch durchgestalten. Die Form unseres physischen Leibes etwa so wie wir sie hier auf Erden haben, ist nicht voll und ganz bestimmt durch die bloß physische Vererbungslinie. Das lässt sich eigentlich auch sehr deutlich zeigen, weil die Wissenschaft heute kann keineswegs, sobald es immer manchmal so populärwissenschaftlich behauptet wird, etwa aus den Genen, die Gene sind ja heute das Moderne, die Gene sollen alles erklären, und sie können nicht die menschliche Gestalt erklären. Sagen Sie irgendeinen Genetiker, ob er Ihnen aus einem gegebenen genetischen Code ableiten kann, nach irgendeiner logischen Wissenschaft jetzt begründeten Formel, wie dann die Gestalt des entsprechenden Lebewesens aussieht. Das kann man nicht einmal durch einfachste Virus setzen. Nicht einmal da kann man aus dem Gencode die Form, die dieser Virus hat, die meist so kristallartig gestaltet ist, wirklich ableiten. Geht nicht. Man kann feststellen, welche Substanzen dann nachher in dem Virus vorkommen, sozusagen die Baustoffe, aus denen er aufgebaut ist, und das kann man bis zum Menschen herauf. Aber die Form, die lebendig sich verändernde Form, die kann man daraus alleine nicht begreifen. Das sind eben die Ätherkräfte, die darin wirken. Das ist das Leben sozusagen. Das Leben ist die gestaltende Kraft, die formende Kraft. Und die letzte, die äußerste Hülle, die dichteste Hülle, das ist dann eben das physische Leib. Der sich mit den Erdenstoffen ausfüllt. Wir haben also das Ich und darunter drei verschiedene, oder rundherum, wenn Sie so wollen, drei verschiedene Lebensglieder. Das Ich, der Astralleib, der Ätherleib und physischer Leib. Und indem das Ich hier auf Erden seine Tätigkeit entfaltet, wandelt sich diese Lebensglieder um. Das prägt ihnen sozusagen die Spuren seiner Tätigkeit ein und eignet sich dadurch auch in gewissem Sinne an. Zerstört dabei teilweise sogar die Naturanlage. Am allerstärksten sogar im physischen Leib. Und zwar alles, was Ich-Tätigkeit ist und sich abdrückt im physischen Leib, ist eigentlich Zerstörung des physischen Leibes. Bis zu einem gewissen Grad. Abbau des physischen Leibes. Solange das Ich noch wenig tätig eingreift in den Organismus für den kleinen Kind, überwiegen noch die naturhaften Aufbaukräfte. Das heißt, der ganze Organismus im Aufblühen, im Gedeihen und im Wachsen, das sind aber die Naturkräfte nicht. Also namentlich auch die Kräfte des Ätherleibes, die da gerade zu wuchern und die das Kind jetzt zum Heranreifen bringen. Je mehr das Ich eingreift, desto mehr werden sehr deutlich diese Lebenskräfte zurückgetrennt. Und je größer das Kind wird, desto weniger an Wachstums- und Regenerationskräften sind da. Und je älter der Mensch wird, desto weniger und weniger von diesen Kräften sind da. Dafür wächst aber das Selbstbewusstsein immer stärker. Das Selbstbewusstsein wird also auf Kosten eigentlich Zerstörung des physischen Leibes und auch der Rückbringung der Ätherkräfte ausgebildet. Und man kann sagen, das Bewusstsein erwacht gerade an den Spuren dieser Verstörung. Eigentlich leben wir immer diese Spuren der Verstörung und das ist das, was uns so nicht zum Bewusstsein kommt. Am stärksten zu dem abstrakten Denken, da leben wir eigentlich sozusagen die Vernichtungsspuren, die wir in unser Gehirn hineinlegen. Das leben wir da im Grunde. Wir greifen unterbrochen vernichtend in das ein und das spiegelt sich uns zurück als unser normales, abstraktes Gedankenbewusstsein. Aber zugleich eben verwandeln wir auch den physischen Leib, den Ätherleib und den Astralleib, da bekommt es eine andere Struktur, der Naturhaft hatte. Und das ist der Keim dessen, dass wir uns etwas von diesen Kräften des Astralleibes, des Ätherleibes, des physischen Leibes sogar aneignen. Also in die Domäne unseres Ich bringen. Und es ist so, dass wir mit dem Tode diese uns umhüllenden Wesenszüge schrittweise ablegen. Ja, das Offensichtlichste ist das Ablegen des physischen Leibes. Also der physische Leib ist das Erste, das bezeichnet man ja immer als den Moment des Todes, wenn der physische Leib abgetrennt wird. Da wird also zunächst der physische Leib getrennt von dem ganzen Rest, also vom Ätherleib, Astralleib und Ich. Da entsteht eine Trennung. Eine Trennung, die verbunden ist eben mit der Zerstörung, mit der endgültigen Zerstörung des physischen Leibes. Denn die ist jetzt nicht mehr aufzuhalten, auch wenn er nicht sofort in einer Sekunde zu Staub zerfällt, aber der Prozess ist eigentlich in Wahrheit nicht mehr aufzuhalten. Man kann versuchen, das von Kontrollierung oder sowas zu erreichen, das hat man dann bestimmte geistige Wirkungen, aber jetzt habe ich das nicht mehr gemacht, dann mit einer Manifizierung. Hat nämlich die Wirkung, dass dann eine gewisse längere, nämlich das an Fette und das Posten an die Ordner hat, die eingeschrieben ist. Dass also länger sozusagen mit dieser Erdensphäre, auch wenn er wiedergegangen ist, verbunden bleibt und dadurch einen gewissen Impuls bekommt, aber auch für das Selbstbewusstsein. Das war nämlich der Sinn eigentlich der damaligen Zeit, also einen gewissen Impuls für das Selbstbewusstsein mitzugeben. Heute ist das keineswegs mehr sinnvoll. Heute ist es nur sinnvoll, wir unmittelbar im Erdenleben, wo wir sind, denn entsprechend starke Kräfte der Selbsterkenntnis werden, Kräfte, die man damals in der ägyptischen Zeit noch nicht selbstständig entwickeln konnte, die man aber zumindest für das nachträgliche Dasein dadurch erreichen konnte, dass man unseren physischen Leibnamen relativ lange kontrolliert hat und dass es eine gute Bindung ans Irdische gegeben hat. An sich ist der Moment des Todes von der geistigen Seite her gesehen der eigentlich wunderbarste Augenblick, den es geben kann. Weil es ein ungeheures Aufleuchten des Bewusstseins bedeutet. Und diese Vorstellung, dass wir im Erdenleben schon dadurch unser Selbstbewusstsein haben, dass wir eigentlich den physischen Leib so sicherweise zerstören, also in kleinen Dosen zerstören, dass es bis zum Lebensende ausgeht irgendwie. Aber im Moment des Todes passiert das Zerstören des physischen Leibes jetzt in einem großen Moment und dann das Lesen davon. Da entsteht eigentlich das allerstärkste Bewusstsein, das allerstärkste Ich-Bewusstsein. Das ist ein ganz gewaltiges Licht, das damit aufleuchtet, und ein Licht, das uns eigentlich leuchtet, dann durch die ganze Zeit, wie wir sehen, dass die geistige Welt zu einer neuen Geburt ist. In diesem Moment eigentlich leben wir ganz stark. Man kann überhaupt sagen, dass der Tod für das menschliche Dasein der stärkste Impuls zum Ich-Bewusstsein ist. Der allerstärkste Impuls, und dass je mehr Tode wir durchgegangen sind, je öfter wir dieses Erlebnis hatten, umso stärker wird alleine dadurch unser Ich-Bewusstsein. Ja. wie dieses Ich-Bewusstsein dann allerdings in seiner Qualität ausgebildet ist und wie wir uns damit in der geistigen Welt orientieren können, das hängt eben davon ab, wie wir uns vorher im Leben vorbereitet haben. Es ist ja immer ein sehr starkes Aufleisten des Ich-Bewusstseins da. Aber es fehlt ihm die innere Struktur, wenn wir nicht auf Erden geistig vorbereitet haben. Dann ist es sozusagen ein noch sehr undifferenziertes, zwar sehr starkes, sehr blendendes Licht, aber etwa ein Licht, mit dem wir noch nicht genau etwas ausnehmen können. Denn man muss denken, wenn wir die geistige Welt auch nach dem Tode wahrnehmen wollen, dann nehmen wir sie dadurch wahr, dass wir mit unserem geistigen Licht die geistige Welt beleuchten. Das ist also eigentlich anders als hier in der physischen Welt. Wir sehen ja die physische Welt dadurch, dass das Licht auf uns hereinfällt, dass das Licht auf uns zukommt. In der geistigen Welt ist es umgekehrt. Dann müssen wir das geistige Licht ausstrahlen, um die geistige Welt zu erkennen. Je weniger Licht wir ausstrahlen, desto finsterer ist unsere Welt. Und es muss dieses Licht aber auch, man möchte sagen, eine klare Struktur, eine klare Form haben. Und dieses, so ein klares, helles, strahlendes Licht, das wir ausstrahlen, aber ein sehr blendendes Licht. Wir müssen es also schattieren können, sozusagen. Und das, genau das, schieben wir dann das Außen, von dem wir geistig sind. Und mit diesem Selbstbewusstsein, also das Leben wird dann die Zeit nach dem Tode. Und das Wesentliche ist, wir können eben in der Zeit nach dem Tode nicht mehr weiter an der Umgestaltung unseres Selbstbewusstseins arbeiten, weil uns jetzt fehlen diese uns umhüllenden Wesensglieder, die wir aber gebraucht haben, um durch die Arbeit daran in unser Selbstbewusstsein weiterzuentwickeln. Die fallen schrittweise weg. Als erstes sind das physische Leib, aber sehr bald, nach etwa 3, 2, 3, 4 Tagen nach dem Tode, löst sich auch der Ätherleib aus, also die Lebenskräfte. Sie gehen einfach wieder über in die kosmischen Lebenskräfte, aus denen sie ursprünglich herausgenommen wurden, weben damit aber dem Kosmos auch alles das ein, was wir an Kräften, an Formen diesem Ätherleib durch unsere Ich-Tätigkeit eingebracht haben. Das heißt, der Kosmos wird bereichert dafür. Im Positiven, teilweise auch im Negativen, sonst sind das von abwegigen Kräften, die wir dem Ätherleib eingeschrieben haben. Also allein schon eingeschrieben haben, sagt das, dass wir etwa ein Erdenleben unser Gedächtnis ausgeben. Gedächtnis hängt sehr stark mit dem Ätherleib zusammen. Mit der physischen Leib ist größer das Gedächtnis, das ist eben nicht ein Computerchip drin, sondern das speichert alle unsere Erlebnisse, sondern in Wahrheit ist es in den Lebenskräften gespeichert. Aufgeschrieben, aufgezeichnet. Und diese Aufzeichnungen, die wir auch nach dem Tode immer stärker sich vergrößern, das Bildnis der Leben im Sinne eines Panoramas über unser ganzes abgelegtes Leben, unser irdisches Leben, weitet sich immer mehr aus, verbindet sich mit dem Kosmos, geht im Großen und Ganzen in den Kosmos über. Und auch letztlich vom Astralleib, also von unserem sogenannten Seelenleib oder auch Trieb- und Begierdenleib, auch von dem geht ein großer Teil in die kosmischen Seelenkräfte über. Wie sind das über das kleine Silber, dass nach dem Tode, wenn also diese ersten 2 oder 3, 4 Tage nach dem Tod vorbei sind, das Tote dann langsam in die Zeit des sogenannten Kamalokas kommt, was man in der christlichen Religion dann Tödefeier genannt hat. Wo also alle die Kräfte aus dem Astralischen ausgeschieden werden müssen, die eigentlich nur an die Erde dienen, die stark an die Erde dienen. Und zum Beispiel alle sinnlichen Begierden machen im geistigen Dasein überhaupt keinen Sinn. Das ist halt unbrauchbar. Also müssen sie aus den Seelenkräften ausgeschieden werden. Das sind dann Kräfte, die mit einer Seelen- oder Astralsphäre zu tun haben, die es nur in der erdnahen Umgebung oder nur auf Erden gibt. Und die müssen alle ausgeschieden werden, stufenweise ausgeschieden werden. Dann bleibt immer noch ein bisschen was über, eben das über, was wir im Seelischen und gearbeitet haben, durch eine wirklich geistige Arbeit, was also nicht mit sinnlichen Begierden zu tun hat, sondern was uns das geistige Arbeit erworben haben. Das können wir dann weiter mitnehmen, aber das ist auch heute noch eine vergleichsweise geringere Zeit. Das heißt also, dass der Tote dann auf seinem weiteren Weg im Wesentlichen mit dem Ich-Weiß ergeht und das ist auch was von Australien, das Anstrengungsbild und von Österreich, was er mitnimmt. Naja, und das feine Spuren des Physischen nimmt er schon auch mit. Wir haben oft auch einmal darüber gesprochen, dass das Physische nicht gleichzusetzen ist oder nicht unmittelbar gleichzusetzen ist mit dem Stofflichen. Physisch heißt eigentlich Form, die Formgestalt. Also der physische Leib des Menschen ist eigentlich die Form des physischen Leibes, die menschliche Gestalt, die individuelle menschliche Gestalt. Die dann aber hier im irdischen Dasein noch mit irdischen Stoffen ausgefüllt ist. Und dadurch überhaupt der sinnlich sichtbar und sinnlich greifbar kraftbar ist, weil sie mit Stoffen ausgestopft sozusagen ist. Aber in Wahrheit ist es eine nur geistig erfassbare, nur übersinnlich erfassbare Formgestalt. Und es wird für die Zukunft sehr wichtig sein, diese Formgestalt oder immer mehr von dieser Formgestalt wirklich auch ins geistige Dasein mit hineinzunehmen. Heute ist es immer noch so, dass ein großer Teil davon nach dem Tode auch von dieser übersinnlichen Formgestalt einfach in den Kosmos übergeht und nicht im weltlichen Ich geht. Und ich eröffnete mal darüber gesprochen, dass wir uns mit der sogenannten Auferstehung beschäftigt haben. Auferstehung ist mehr als Weiterleben nach dem Tod. Auferstehung bedeutet, dass diese physische Formgestalt in letzter Konsequenz vollkommen mitgenommen wird für die geistige Darstellung. Das heißt, dass also auch unser physischer Leib vollkommen vergeistigt wird nach dem Tod und mitgenommen wird. Ist aber noch ein weiterer Weg und kann nicht alleine das unsere Tätigkeit bestehen. Aber das wird uns jetzt zum Beispiel nicht für uns bestehen. Der Tote nimmt also zunächst sehr wenig von dem mit, der dem das Ich mit und etwas von dem Astralleib und kann daher an diesen Lebensgliedern, die er auf Erden hatte, nicht mehr arbeiten und kann das schon nicht mehr, dass er nicht mehr weiterentwickeln. Das kennen wir hier auf Erden. Und entsprechend der Lebensglieder, die wir haben, physischer Leib, Ätherleib, Astralleib, im Zentrum des Ganzen gibt es auch verschiedene Stufen der Selbsterkenntnis. Und der Steiner spricht einmal von vier wahren Stufen der Selbsterkenntnis. Und da hängt eben die erste Stufe zusammen mit dem physischen Leib, die zweite mit dem Ätherleib, die dritte mit dem Astralleib und erst in der vierten Stufe sind wir wirklich im Kern unseres Wesens, also im Inneren der rein geistigen Individualität. Ja, mit dem physischen Leib hängt alles das zusammen, was wir an Erlebnissen haben, eben hier in der sinnlichen Welt. An Erlebnissen, die wir mit den Sinnen erfassen können, an Erlebnissen, die wir mit dem physischen Verstand begreifen können. Und die Frage ist, wie kann man also hier mal in diesem physischen Sinne sozusagen zu einer Selbsterkenntnis kommen? Was versteht man heute so allgemein unter Selbsterkenntnis? Naja, was muss man tun? Man wird schauen und sagt, naja, bin ich anständiger Mensch, habe ich gewisse Fähigkeiten und so weiter. Also die meisten Menschen, wenn sie Selbsterkenntnis betreiben, dann fangen sie mal an zu grübeln, drüber in sich hineinzudrücken und dann mal zu schauen, ja, wer bin ich denn eigentlich und so weiter. Das ist aber ein Weg, der nicht wirklich zu einer sehr tragfähigen Erkenntnis führt, ganz einfach deswegen, wenn uns nämlich noch ein wirklich sicherer Vergleichsmaß dazu ist. Wir können nicht hineinfallen und können das jetzt gut oder schlecht finden, was wir da in uns finden, aber es fehlt uns eigentlich zunächst ein Maßstab dafür. Denn, bitte. Dann entsteht. Richtig. Richtig. Ja, das stimmt schon. Das stimmt, ja. Sicher.
Und das ist an sich was Gutes, nur man muss also zunächst einmal sich ein klares Bewusstsein über den Maßstab machen, an dem man sozusagen das alles messen kann, auch die eigenen Motive. Denn die Frage ist, woran messe ich sie? Ich jetzt eine Tat begehen und umgehen. Oder habe eine Tat begangen und frage mich, habe ich das getan, weil ich das aus einer Menschenliebe oder aus Egoismus oder aus welchen Gründen auch immer. Aber was gibt mir den genauen Beurteilungsmaßstab? Wenn man nämlich jetzt schaut, in die verschiedenen Kulturen, zu verschiedenen Zeiten kommt womöglich auch, dann sind die Maßstäbe, an denen sich der Wert dieser Motive nicht sehr, sehr unterschiedlich. Wenn es Unternehmen über gewisse Dinge geht, man sicher in der islamischen Welt anders denken als jetzt in der Welt. Also die heißt es auch eine sehr aktuelle Frage, weil es da sehr starke Auseinandersetzungen gibt. Und da gibt es gewisse grundlegende Dinge, auch grundlegende Unterschiede, grundlegend andere Wertmaßstäbe, an denen alles beurteilt wird. Und die Frage ist zunächst, nach welchen Maßstäben soll man sich richten? Also, ist aber vielleicht auch gar nicht so wichtig, sondern man soll mal sich bewusst werden, als erstes, das ist das Allerwichtigste, bewusst werden, wie sehr man in seinen Maßstäben, die man anlegt, auch daran seine eigenen Motive zu messen, wie sehr man im Abhängig ist davon, an welchem Platz und zu welcher Zeit man geht. Und die Frage ist, hat das schon unmittelbar etwas mit meinem Ich zu tun? Oder ist es nicht vielmehr etwas, was sozusagen dem Ich von außen gegeben, mit einer Situation, in die das Ich hineingestellt ist? Ich meine, Gründe sind ja nämlich durch unsere Geburt einfach in eine ganz bestimmte Situation hineingestellt. Natürlich hat das Gründe, hat das schicksalsmäßige Gründe, warum wir gerade jetzt und hier geboren sind, das ist woanders. Das ist schon richtig. Aber trotzdem ist zunächst das, was wir durch Erziehung aufnehmen von außen, was wir durch Nachahmung lernen von unserer Umgebung in unserem Kulturkreis, dass das zunächst etwas ist, was mit unserer geistigen Individualität nicht unmittelbar etwas zu tun hat, Nummer eins. Und dass Nummer zwei auch nicht ein absoluter Maßstab ist für die Beurteilung der Taten unseres eigenen Ichs. Das ist ein relativer Maßstab. Ein Maßstab, der gültig ist ja für die Kultur, in der wir leben, hier und jetzt. Also wenn wir diese Kulturmaßstäbe aufnehmen, dann ist das sicher was Gutes und Positives, aber wir müssen uns klar sein, dass wir in einem weiteren geistigen Sinn etwas nur sehr Kleines und sehr Begrenztes hinzusetzen. Also alle unsere Wertvorstellungen, die wir jetzt und hier haben, gelten auch nur in dem Maße jetzt und hier. Vielleicht gibt es ein paar grundlegende Dinge, die sich dann wissen und die es auch in einem weiteren Sinn gibt, aber sehr viele sind also nur auf dieses sehr enge Maß gebrannt. Und das heißt aber, dass aus diesen Maßstäben heraus auch kein endgültiges Urteil über die geistige Qualität unserer Motive, unserer Entwicklungen, unserer Taten zu fällen ist. Denn das Ich ist eben etwas, was im ewigen Verwirklichung ist, seiner wahren Natur nach und nicht im zeitlichen. Das heißt, der Maßstab muss etwas sein, was aus dem Ewigen kommt und nicht etwas, was aus dem unbegrenzten zeitlichen kommt. Daher ist es einmal wichtig, für den Menschen, für das Ich, wenn ich das selbst erkennen will, so könnte es von jemandem, dass es einmal gewisse Wertmaßstäbe gibt in der Regel, die ich lebe, dass sie aber eben keine absoluten sind, keine die den letzten Ausspruch geben dürfen über den geistigen Wert unserer Taten. Und dass wir mal in unserer Selbsterkenntnis dann nicht allzu grüblerisch sein sollten. Nicht so selbstgrüblerisch sein sollten. In der Hinsicht sind wir dann ja immer sozusagen ein bisschen anders machen möchten. Und was kommt dort heraus dabei? Unterschiedlich. Jetzt, je nach Temperament des Menschen kommt unterschiedliches heraus, als unterschiedlich nämlich heraus. Da gibt es ja die einen Menschen, die dann nachher sagen, ja, aber das ist eigentlich sehr schlecht erklärt, was alles schlecht macht, das ist sehr reich und so weiter. Und wie minderwertig bin ich doch eigentlich und wie wenig kann ich leisten und der Rechte sind die einen und die anderen, die dann sagen, mein Gott, wie toll habe ich das wieder gemacht. Also wie wunderbar ist mir das gelungen, was habe ich nicht alles wieder gut für die Welt hineingetragen. Das sind also die meistens die beiden Abweichungen, die es gibt. Naja, das eine ist halt mehr gefährlich, das andere ist halt mehr arimanisch. Also das ist dann eigentlich die Widersacher, die uns diese Urteile einsuchen. Das ist kein gültiges Urteil. Gerade das ist kein gültiges Urteil. Ein gültiges Urteil ist zunächst, ich kann feststellen, ich habe das und das getan. Ich kann feststellen, es widerspricht oder widerspricht nicht den Wertmaßstäben unserer Zeit. Und das ist es zunächst einmal. Und ich kann mir jetzt die Frage stellen, kann oder soll ich das nächste Mal anders machen? Das kann ich mir zunächst einmal stellen. Aber, was deiner schreibt es einmal so, keine feste Erkenntnis, die der Mensch dahin treibt, dass eine Reue zerknirscht ist oder die in seiner Selbstbefriedigung führt, kann den Menschen vorwärts bringen. Ist doch eine sehr starke Aussage. Also, ich habe so das Gefühl, dass meistens Selbsterkenntnis oder sogenannte Selbsterkenntnis, die heute meistens das Kraft irgendwo reduziert. Also das ist eine sehr wesentliche Rolle tatsächlich. Und das Ergebnis davon ist also entweder immer gewisse Überheblichkeit, die daraus entsteht, oder gewisses Minderwertigkeitsgefühl, und beides macht uns eigentlich nicht so wirklich wichtige Menschen, gerade wie uns erwähnt. Wenn ich immer mit diesem Minderwertigkeitsgefühl herumrenne, wie schlecht ich das bin und wie furchtbar ich alles gemacht habe und wie andere ich das alles besser kenne und so weiter, dann kommt es dann ständig heraus, ich bin mit unfähig, auch mit das geringste Gefühl. Und vielleicht ist das dann auch nur gewisse Bequemlichkeit. Ich bin eher unfähig. Also was kann ich schon, was kann ich schon tun? Das ist nicht nur Ausdruck, wenn ich der Zeit so häufig wird. Und es gibt so viele Probleme in der Welt. Aber was kann ich da einfach nicht schon tun? Also lassen wir es gehen, wie das der Tagesordnung ist und dass er bleibt. Also das heißt, es ist keine Art der Erkenntnis, dass ich nicht vorwärts bin. Ganz und gar nicht. Und die Überheblichkeit bringt uns auch nicht weiter, wenn dann spiegeln wir uns selber Kräfte vor, die wir gar nicht haben, und wenn wir sie in der Welt einsetzen, sind sie natürlich hilflos. Weil wir sie in Wahrheit gar nicht haben, wenn wir den Schein dieser Kräfte. Wir haben also einen großen Beschäftigungsbrand vielleicht in der Welt und erzeugen ja ein riesengroßes Primorium, aber unser Bild kommt nicht sehr viel dabei heraus. Man wird aber eben doch langsam zu einer sicheren Selbsterkenntnis kommen, und wenn man sich immer mehr ins Bewusstsein ruft, wie sehr man abhängig ist von den Empfindungen, von den Urteilen, von den Vorurteilen seiner Zeit, wenn man einmal das zunächst wirklich zu erkennen lernt, dass es zu Bewusstsein bringt, ich selbst bin aber etwas ganz anderes. Ich bin ein geistiges Wesen, das in der Ewigkeit wurzelt und das mit diesen zeitlichen Maßstäben alleine nicht gut auslangen kann. Das werden das höhere Maßstäbe anlegen. Noch einmal, das heißt nicht, dass man sich einfach über die Kultur des modernen Maßstäbe hinwegsetzen soll oder nicht. Nein, es gibt welche, über die man sich vielleicht hinwegsetzen muss, sogar, weil sie nicht unserer Zeit angepasst sind. Das mag durchaus sein. Aber im Großen und Ganzen muss man auch zur Kenntnis nehmen, dass man eben jetzt hier in dieser Zeit lebt und auf Erden sich dann auch zu richten hat. Also das ist nämlich auch eine gewisse Gefahr auf der anderen Seite, wie das jetzt eine Überheblichkeit führt, nämlich dass man sagt, ja, gut, ich bin ein geistiges Wesen, das in der Ewigkeit wird, diese zeitlichen Maßstäbe, das sind für mich Luft und Schall und Rauch und ich tue, was ich tue. Na, das passiert also bei sogenannten Geistigsteilen, die Menschen ganz gerne. Das ist eine große Vertiefung natürlich. Denn tatsächlich passiert eines, wenn man eine große Position anstrebt, in dem es dann durchgeht, oder überhaupt einfach nur geistige Schriften oder in das größere Gestein hat, dass er für längere Zeit zu viel hat, dass er eine gewisse geistige Wirkung. Ganz klar. Und diese geistige Wirkung besteht unter anderem darin, dass man, naja, sich von dieser absoluten Bindung an die, wie soll ich sagen, Kulturmaßstäbe auch etwas lebt und etwas darüber steht. Man muss lernen, darüber zu stehen, aber man darf ja nur nicht vergessen, dass wir doch immer und jetzt ein gewisses Sinn haben und dass wir ein Hier und Jetzt leben. Und dass das auch ein Sinn hat, dass wir Hier und Jetzt leben. Und dass wir unsere Aufgaben hier auf Erden sehr wohl in diesem Rahmen vollbringen und vollführen. Und das sind zwei verschiedene Dinge, die man nicht auseinander hält. Dinge, die fürs Geistige gültig und wichtig sind, kann man nicht immer unmittelbar ein physisches Dasein übertragen. Das ist ein ganz großer Fehler. Das physische Dasein verträgt sich nicht. Das ist ein gewisses Rates. Aber man muss das auseinanderhalten. Das ist sehr, sehr wichtig. Denn es ist oft so zu bemerken, dass der Geist ist bei irgendeinem Menschen oder wenn ich das glaube, dass die Geister selber sind, dass bei dem diese Lockerheit dann gegenüber dem überkommenen Wertmarsch treten, dann oft gleich der Geist mit negativ auftritt. Und dass sich dann über Dinge hinwegsetzt, über die andere, war gar nicht vielleicht bewusst, aber einfach durch seine Erziehung, durch seine Feststellung an diese Normen, sich aber einfach daran hält. Und der steht letztlich laut darüber und setzt sich einfach für den letzten Jahr, ganz, ganz falsch, der große Versuchung auf dem geistigen Wesen. Und man muss sich also immer sehr, sehr, sehr stark auseinanderhalten. Geistige Entwicklung ist die eine Sache, das physische Dasein hat aber auch seine eigenen Gesetzmäßigkeiten. Und man kann nicht das eine und das andere in dieser Zeit ertragen. So wie ich nicht die Gesetzmäßigkeiten des physischen einfach in die geistige Welt hineinnehmen kann. Und man vorstellen kann, dass die geistigen Wesen jetzt auch so greifbar sind, wie da und so lebensfähig sind. So kann ich aber umgekehrt auch nicht das geistige unmittelbar so wie es ist, hier hineintragen. Das ist also sozusagen eine Mitte dazwischen finden, also eine Vermittlung dazwischen finden. Das ist gerade die Aufgabe des Ichs. Das Ich sollte eigentlich das Tor sein, dass die ganze geistige Welt in einer, wie soll ich sagen, wohldosierten Weise hier herein in Gestalt entwickeln kann, aber in einer wohldosierten Weise, die dann geistig entwickelten Menschen ganz gewiss passiert wird, was vollem Bewusstsein her passiert wird. Denn noch nicht so geistig und für diesen Menschen passiert das mehr unbewusst. Durchaus. Ich bin jetzt gar nicht. Also wenn wirklich die ganze geistige Kraft, dass das Ich hindurchströmen würde, wie ein physisches hinein, von allein, wenn sie in unseren physischen Leitner hineinströmen würde, dann wäre es ein nicht so physisch und geistig. Denn in Wahrheit hält sich der physische Leitner nicht aus. Wir haben das uns sagen, wie das Selbstbewusstsein eigentlich den physischen Leib unterminiert, weil das ist Gott aber sagt, dass das die geistige Kraft des Ichs hineinwirkt. Und Geist will, was will Geist nur? Mit ununterbrochen umgestalten, umschaffen. Der physische Leib ist aber öde, selbst. Und je älter wir werden, überhaupt desto weniger lässt er sich umgestalten. Er ist einfach schon bei Lebzeiten, längst schon bei Lebzeiten, so das Holzbrett des Lebens. Das heißt, etwas, was er nicht mehr bringt, in diesem Augenblick umschaffen wird. Ich kann nicht sagen, wie es ist, ein ganz anderes Strukturraum und es soll alles anders sein, weil ich jetzt eine ganz andere Entwicklung durchgemacht habe und eigentlich ist es einen ganz anderen Körper brauchen, also gestaltet man um. Naja. Letztlich beruht der Tod darauf, dass wir so viel an neuen geistigen Kräften haben, von denen man sich berichtet, da hinein tun können in diesen physischen Leib, ohne dass es verbringt und dem verbringt werden. In unserer geistigen Kraft, die wir uns entwickeln können, und der verbringt das. Und wir müssen eigentlich froh darüber sein, weil mit diesem Werkzeug, das wir dann finden, wir eigentlich nicht mehr und so und in der Art weiterentwickeln, wie das in unseren Möglichkeiten von Kredit geistig zu sehen, in unseren geistigen Möglichkeiten. Also wir brauchen eigentlich den Durchgang dann durch die geistige Welt, und dann einen neuen physischen Körper verbaut, der jetzt ganz andere Eigenschaften hat, neue Eigenschaften hat, die jetzt unseren geistigen Entwicklungsgrad entsprechen.
Und man könnte durchaus sagen, der Geist verbrennt zum
Körper.
Welche Stufe der Geisterkenntnis hängt zusammen mit dem Ätherleib? Im Ätherleib, was wichtig ist, heißt im Ätherleib. Im Ätherleib wird mir auch sehr stark der Ästherkenntnis mit der sogenannten Vererbung mitbekommen. Also sowohl über den physischen Leib als auch über den Ätherleib, wo es der physische Natur hat, die Ätherleib vererbt. Und letztlich liegen im Ätherleib Ätherleib die Geister und Ästherkenntnis. Also der mehr cholerische sind, der mehr dogmatischer oder melancholischer oder solche sind, der griechische sind, der Lichtbegriff, das liegt vor allem an den höchsten Begriffsverlauf. Eben der Grünen. Der Ätherleib, den könnte man sozusagen auch als Gewohnheitsleib bezeichnen. Das heißt, in diesem Ätherleib sitzen auch unsere lang dauernden Gewohnheiten. Und das Temperament ist so etwas eine langdauernde Gewohnheit. Nicht etwas, was sich jeden Augenblick ändert, sondern was sozusagen die Grundstimmung ist, die das Leben durch. Das ist zwar dann auch mit der Zeit etwas verwandelt, aber eben sehr langsam. Sehr langsam. Das sind also gerade die Kräfte des Ätherleibs. Im Ätherleib sitzen aber auch unsere Begabungen, unsere Talente drinnen. Also wenn ein Mensch künstlerische Begabungen hat, dann liegt es eigentlich daran, dass er da ein bestimmtes Reservoir an und formenden Ätherkräften verfügt. Das kann man sich in malerische hineingehen, das kann man in künstlerische oder musikalische hineingehen, je nach der Qualität der Ätherkräfte, die solche Begabungen sind. Ein Maler ist halt mehr der Licht der Äther, die Licht der Ätherkräfte, die seine bestimmte Gestalt angenommen haben. Oder dann Musiker und dann, ja, vor allem der Musiker ist der Klangöter dann. Klangöter ist natürlich eigentlich die großen Sternharmonie, die das spielt. Dann Dichter geht es dann noch höher hinaus und in den Lebensöter. Die Lebensöterkräfte, die sagen wir so, das Sterne oft auch als Wortmutterkräfte. Das ist also eine noch stärkere Dichtgestaltung des Klanges eigentlich. Noch stärkere Bestäumung ist. Das sind also verwandt mit den selben Kräften, die in der Natur im Grunde alles gegründete Bau. Und letztlich auch das Große gebaut hat, wo das Große Ding ist, was wir noch Leben erzeugen, also auch die Gebirgsmassen, die Naturformen, die heißen Naturformen sind ja eigentlich immer in der Vergangenheit aus dem Lebendigen herausgezogen. Und bevor es noch Einzellebewesen gab, Einzelpersonen, verkörperte Lebewesen gab, es eigentlich ein Allesleben der ganzen Natur, das heißt, das Ganze war ein lebendiger Gestaltung. Und daraus sind jetzt langsam einzelne Wesen herausgetreten und manche sind dann auch abgestorben. Dann wird es zum festen Grund unserer Erde geschehen. Diese Formen, die Naturkräfte, das sind in der Natur draußen, die Ätherkräfte. Und die Ätherkräfte, die wir in unserem Ätherleib haben, sind gleich der Natur. Das sind ja auch aus diesen Kräften herausgenommen. Darauf haben wir sie geholt. Und wir sind verzerrt. Bei manchen Menschen sind jedenfalls sehr reiche Kräfte drinnen. Und das macht dann unsere Talente, unsere Begabungen vor allem aus. So möchte ich, dass er uns naturhaft gegeben wird. Und wenn ein Mensch auch eine Naturbegabung für diesen Italienisch hat, dann liegt es darin, dass er aus der Natur heraus diese Ätherkräfte entnommen hat. Und das wird jetzt eine ähnliche Verbesserung sein. Wir haben aber auch das letzte Mal darüber gesprochen, dass diese Kräfte immer mehr im Wünschen stehen. Das liegt erstens einmal daran, dass die Natur Ätherkräfte und Ganze immer stärker im Wünschen sind. Die Erde ist bereits
seit längerer Zeit eigentlich in einem Absterbensprozess, in einem Mitschnitt, der Aufwärtsstreitung von Entwicklung, und dass wir auf den Höhepunkt ihrer Entwicklung überschätzen und das Leben zieht sich aus der ganzen Natur selbstweise, wenn es dann immer mehr für uns hier vorher ist. Die Frage des Schutzes ist, aber es ist die Erde auf einem zurückgehenden Weg, also nicht nur auf einem Evolutionsweg, sondern auch auf einem Devolutionsweg, also auf einem Abwärtsphase. Ist aber auch die Voraussetzung gerade dafür, dass der Staat der Mensch in dieser Phase als ein selbstständiger Staat und ein Übelkämpfer sind, damit auch zusammen. Also dass der Mensch erst in dieser absteigenden Phase der Erdentwicklung, so wie zum Selbstbewusstsein kommt, das hat durchaus einen Zusammenhang und diesem aufsteigenden Effekt dieser Erde auch mit sich verändern, dessen wir das nie entwickeln können. Es ist also viel leichter, sich als Mensch bewusst von der Welt, von der Natur aus abzusetzen, als eigenständige selbstbewusste Wesen, was in der Natur ja auch in einem Rückstand passiert. Also dass wir jetzt uns hier darstellen und in diesem Sinn abgeht, das hat ja keine Situation. Insgesamt muss man das auch nicht negativ sehen, weil es ist immer bei allen in der Welt, es ist so, dass es ein Entwicklung ist, und es ist ein Entwicklung, und das ist wieder ganz nicht gleich. Es steht in eine neue Schöpfung. So wie es im Kleinen in der Menschen ist, wenn er sein irdisches Leben durchmacht, und irgendwann ist es Zeit, dass er aus dem physischen Dasein wieder verbindet und in einem geistigen Dasein übergeht, und sich dann später wieder zu einem neuen, aber jetzt veränderten, weiterentwickelten physischen Dasein herumzuführen. Und so ist es aber mit der Natur im Deutschen auch. Also, wie wir früher in Deutschland noch wissen, hat die Erde selbst von verschiedenen Verkörperungen entwickelt und auch verschiedene Zustände durchgemacht. Darin besteht eben die Entwicklung. Ich meine, dieser Wechsel auch zwischen äußeren physisch-physischen Dasein und rein geistigen Dasein. Es sind also diese Ätherkräfte in der Natur im Rückstand getreten und daher auch alles das, was wir an solchen naturgegebenen und Talenten daraus schätzen können. Daher wird die reine Naturbegabung in der Zukunft immer mehr zurückgehen. Und wir müssen uns vor allem ohne zu Bewusstsein führen, und das wird uns jetzt unter dem Thema Selbstwert richten, wenn wir uns fragen über unsere Talente, über unsere Fähigkeiten, über unsere Genialität, was wir so wollen, wie auch immer, dass wir vieles davon eigentlich gar nicht umzuschreiben dürfen, sondern dass es zunächst Naturkräfte sind, die uns dann einmal geschenkt worden sind, die uns zur Verfügung gestellt worden sind. Und dass wir zugleich wissen müssen, dass diese von der Natur geschenkten Begabungen, dass das größte sind, die aber nicht ganz begrenzt sind, und das merkt man auch im Einzelnen, irdischen Dasein. Auch davon haben wir schon dass diese Naturbegabungen spätestens auf der Lebensmitte extra herum oder ungefähr an die Lebensmitte herum einfach verdorben sind. Also diese Natur-Ätherkräfte haben ihre Spannkraft kaum über diese Maßnahmen aus. Daher ist das Problem dann oft bei vielen naturbegabten Menschen, dass sie da in eine große Krise kommen, dass sie ihre Begabung einfach verlieren. Oder nicht mehr in dem Maße haben, wie sie sie hatten, und zunächst auch keinen Weg wissen, wie kann ich das jetzt wieder auferwecken. Vor allem nicht dann, wenn sie während dieser Phase, wo sie die Talente noch genutzt haben, versäumt haben, diese Talente wirklich in der Kraft des Ichs anzueignen. Und anzueignen heißt, dass ich jetzt das eigene Ich-Tätigkeit, den Ätherleiter, etwas an diesen verwandten Kräfte anzeige. Also ähnliche Formen einsteigen. Das heißt, ich muss sozusagen das Talent, das mir die Natur geschenkt hat, eigentlich noch einmal bewusst zur Tätigkeit des Ichs erwerben. Dann, wenn ich das habe, wenn ich diesen Übergang schaffe, dann kann ich das Talent, die Begabung, die aber jetzt meine eigene, wirklich meine eigene geworden ist, nicht in Übernehmen auch etwas weiterentwickeln. Und dann kann ich davon aber auch etwas nicht in Übernehmen und das Leben nach dem Tod. Weil ich gerade sage, was reine Naturbegabungen sind, was reine Naturinteressen sind, die ich aufgehoben habe, das geht nach dem Tod einfach und das Kosmos auch. Das Liebeswort hat mit mir eigentlich nicht mehr das Gleiche zu tun und hat auch für das nächstfolgende Leben dann keine weitere Bedeutung mehr. Der ist die Kräfte, die ich mir jetzt mühsam für die Tätigkeit des Ichs vielleicht erworben habe, von denen kann ich der Rolle für mich nehmen, nicht wieder mehr. Und das ist etwas, also, wodurch meine eigenen Fähigkeiten habe. Und dann ist es so, alles eben, was ich als eigener Tätigkeit, dem Elternleib, dem physischen Leib, dem astralischen Leib eingestalte, das lässt die Kraft meines Ichs wachsen. Das habe ich als schöpferische Kraft in meinem Ich. Und die Zukunft, die ferne, 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 ferne Zukunft, wird einmal darin bestehen, dass wir einen Elternleib haben, der das Ich in der Natur gibt, der seine Fähigkeit wachsen kann. Nicht, dass die Natur ist, nicht, dass die Substanz der Natur genommen ist, sondern von der Welt zu fassen. Und wenn wir das bereits sind, dann haben wir eigentlich nicht mehr das, was wir als Elternleib bezeichnen, sondern das unser kleines Leben bezeichnen. Und das ist dann sozusagen etwas, was aus dem Nichts heraus zu fassen ist. Das heißt nicht, dass die Substanz der Welt genommen ist, sondern etwas, was ganz neu geschaffen ist, das unser Ich. Das ist wird nicht in unseren Erden da sein, sondern wird überhaupt erst in den späteren Jahren gar nicht da sein, vollkommen der Fall sein, aber wir können heute schon, oder müssen heute schon zu diesen Werken anfangen, das zu nehmen. Also ich denke, also etwa Naturbegabungen, die wir haben, die eigenen Begabungen umwandeln, oder etwa auch dann, wenn wir ganz unbegabt sind. Also insgesamt unbegabt heißt, dass man nicht besonders außergewöhnliche Ätherkräfte aus der Natur entnommen haben, sondern halt nur die durchschnittlichen und denen aber etwas eingebildet, eingestaltet haben, dass sie erhöht und erweitert und so etwas wie eine winzig kleine Begabung vielleicht entsteht, dann haben wir an der Arbeit unseres Lebensgeistes, der ist ein kleines bisschen geleistet. Und so wissen, das geht nur, dass ich nicht und nicht und nicht und nicht. Also das kontinuierliche, das ist eigentlich einmal hier und das kann ich gleich nicht bedanken, dass ich das noch aber mal selbst gut bei uns erhinschmeißt, dass ein bisschen und das kommt so selbst passiert. Gerade wenn der Elternleib etwas ist, was er sehr langsam ist, wird sehr schwierig dauerhaft und besonders. Wenn ich zwar sehr schnell in welche Einzelheit hier auch, aber die bleiben dann nicht sehr glashaft, und die sich das zu verstärken, dann müssen wir das ja schon mit dem arbeiten. Wenn ich das vielleicht in einem kurzen Satz oder in einem kurzen Satz zusammenfasse, dann hat man aber den physischen Leib und den Ätherleib, das ist das Gesetz der Selbstbestimmung, dann ist der größte Fehler, den man hier immer wieder machen kann, der, dass man meistens die Dinge, die nicht mit dem Ich zu tun haben, für das eigene Ich, also eben unsere Begabungen, unsere Talente und so weiter. Oder im physischen Sinn sind dann diese ganzen Wertmaßstäbe, die Meinungen, die Vorurteile, die wir aus unserer Zeit einfach aufgenommen haben, in ein Dokument, die sind heute festgehalten auf ihre Meinung. Ich habe diese Meinung, ich habe jene Meinung, ich wüsste oft gar nicht, wie sehr das die Meinung von irgendwem anderen ist. Von irgendwem aus unserer Zeit heraus, also von einer bestimmten Gruppierung in Wahrheit. Nur ist es halt wieder verschleiert und wir bringen uns nicht zu Bewusstsein. Alle diese Dinge haben meistens sehr wenig mit dem Ich zu tun. Also es geht wieder den physischen Dasein und den ätherischen, und den ätherischen Sein, das meistens sehr das so verwechseln, dass wir die Dinge, die nicht ich sind, das heißt, das größte Ereignis der Selbstständigkeit ist. Bezüglich des Astrales und des Ichs ist es nämlich gerade umgekehrt. Die Dinge, was den Astrales betrifft, da halten sich gerade die Dinge, die sehr viel mit uns zu tun haben, und denen es nicht zu unterordnen. Was wird, wenn es sehr stark im Astral ist? Im Astral ist dann alles sehr viel mit dem Gebeten. Das Karma, wie man es auch nennt. Das Karma ist eigentlich etwas, was eingestellt ist oder getragen ist im Astral, in unserem Seelenfeld. Und unser Astral ist es eigentlich, der uns zu unseren Schicksalssituationen hinführt. Mit einer immensen Zielsicherheit, mit einer immensen Weisheit, damit man dort zum richtigen Zeitpunkt auf der richtigen Bananenschale auf. Und der Ich bietet natürlich nicht gern haben, aber unser Astral ist wir brauchen zu kurz und gut und genau das Ziel. Er steht, weil das genau die Gelegenheit ist, dass wir bieten. Und das heißt aber gerade alles das, was unser Schicksal ist, die Schicksalsschläge, die uns treffen, oder man wirklich das Negative, was uns trifft, das halten wir ja sehr gerne nicht für uns. Nicht nur, das ist von außen, oh Gott, Schicksal, da kann ich nichts dafür und da kann ich nichts dagegen tun, das trifft mich halt von außen. Gerade das sind im höchsten Maße eigentlich wir selbst, und das ist ein Treff, das sind am allerstärksten wir selbst. Wir selbst haben nämlich dem Astralleib im vorirdischen Dasein, bevor wir aus der Geburt herabgestiegen sind, gerade mit dem Astralleib alles das eingetreten, was wir jetzt wieder in unser Zustand nennen. Das ist gerade der Teil im Astralleib, nämlich der am allerunmittelbarsten mit uns zu tun hat. Denn davon gesprochen, dass der Mensch nach dem Tod jetzt einen großen Teil des Astralleibes ablegen muss, also der Begier, die Kräfte, die uns ganz an irdische Fesseln, die haben nämlich das Gleiche, die keine Platz, die müssen aufschreiben. Na, die haben mit dem nichts zu tun. Das ist nicht ich. Das ist, muss ich sagen, werden nahe Astralkräfte, die wir halt auch aufgenommen haben, um uns hier zu verkörpern, aber die haben nicht unmittelbar etwas mit uns zu tun. Also, gleich ist, wenn das dahinter sagt, man muss nichts aber zu tun, das ist doch mein Freier, ein Fuß zu trinken und immer mehr zu trinken, weil mir schlecht, was ich brauche, na, das ist das mir die Kräfte, das ist nichts mit uns zu tun, und das sind wir die Verübene. Das ist es nicht, aber das, was ein Schicksal von außen kommt, oder scheinbar von außen kommt, also, dass uns der Astralleib der Weisheit voll hinführt, das ist der Teil, den wir das göttliche Dasein mitnehmen an Astralkräften. Das ist der Teil des Astralleibes, nämlich der vom Ich direkt umgewandelt wurde. Und in dem alles steht, sozusagen, was das Ich zu tun. Das ist also von Stand und gar eng mit dem Kern unseres Wesens zusammen. Und daher ist die ganz wichtige Übung, den allen Schicksalsschlägen gegenüber. Man muss halt einmal anfangen bei den Kleinen, man weiß ja, den großen Schicksalsschlägen ist besonders schwierig und besonders, wenn man in der Situation drinnen steht. Aber es gibt ja auch wieder kleinere Ereignisse, tagtäglich, die einem zustoßen und Ereignisse, die einem zustoßen und ich weiß nicht, wenn der Mensch kommt und beleidigt sein, und nach irgendeinem Grenzen, wenn das immer größer für ihn tut, mag ja gleichzeitig sein, auf dem größten sein. Aber es ist gut, sich einmal die Situation kurz vorzustellen. Mein Ich, das eigentlich diese Menschen, das ist dann zum Ausgang des Lebens, selbst sind verwirrend und diese Beleidigung haben. Weil ich brauche das zu meinem geistigen Entwicklung, das sind mir diese Beleidigung. Ich habe sie verdient. Und ich stehe eigentlich dahinter, das sind mir diese Beleidigung. Das versuche ich zum Revalidation zu führen. Das ist gar nicht so einfach. Was ist das Erste, was ich gesagt habe? Was mir nicht behagt, ich ärgere mich darüber. Antwort den Schaf. Kann ja gerechtfertigt sein, trotzdem. Aber dahinter muss eigentlich der Gedanke stehen, der Mensch steht da, um mir einen Anlass oder einen Anstoß für meine Entwicklung zu geben. Das ist zumindest ein Aspekt. Wobei ich gleichzeitig sagen muss, dass das Schicksal hat natürlich verschiedene Facetten. Es sind nicht alle Ereignisse, die uns im Leben passieren, auch nicht alles, was uns zusteht, ist schicksalsbedingt aus der Vergangenheit her. Wäre ja schrecklich. Also wenn das ist, dann würde man ja eigentlich nicht mehr die Vergangenheit ausleben. Also wenn alles, was uns passiert, nur Folge der Vergangenheit ist, wäre ja eigentlich das Leben schon fast zu Ende, da würde ja nichts Neues mehr passieren. Also so ist es nicht, es gibt durchaus auch Ereignisse, die uns erstmalig treffen, die keine Ursache aus der Vergangenheit haben. Denn wenn uns schicksalsmäßig jemand eine Beleidigung sagt, dann liegt das darin, weil wir ihm in der Vergangenheit irgendetwas zugefügt haben, es ist ja nicht die gleiche Beleidigung, aber irgendetwas, was jetzt zur Folge hat, dass uns auf nicht schicksalsmäßig zurücklässt. Aber natürlich ist das also nicht bei allen Ereignissen im Leben der Fall. Es gibt auch immer wieder neue Ereignisse, die ganz neue eintreten. Also es kann durchaus natürlich auch sein, dass einer sich mit einer ganz neuen Beleidigung ausdrückt, die nicht schicksalsmäßig bedingt ist, dass etwas Neues ist. Auch das kann es geben. Oder umgekehrt, dass wir das tun, kann ja auch passieren. Also, es ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass wir jemand nach dem Schiff treten und so, ob es bewusst oder unbewusst, wie auch immer, aber ob es bewusst oder unbewusst ist, das ist eine erste Sache, kann ich so entscheiden. Also, es gibt auch immer wieder einen Neuanfang, natürlich. Aber wenn wir diese Übung einmal machen, zunächst bei diesen Schlägen, die uns treffen, und zunächst einmal in jedem Fall vorzustellen, ich stehe dahinter und habe eigentlich diese Tat angeordnet und da anzuordnen. Und habe ich das wirklich dort, dass sie nicht treffen. Oder etwas, weiß ich nicht, wenn ich verzügelt sein soll, und das Treffen, und wenn ich noch die Schlägen und Verletzten und ich stelle, wenn man vor ihm sind, und hat sich Sachen ausgeführt, habe ich mit dem Ziegelstein gelockert, so dass er im nächsten Moment, und wie gesagt, ich glaube, die Schulden haben jetzt das draufgehalten und nicht verletzt. Versuchen Sie sich das aber wirklich sinnhaft vorzustellen, weil Sie sich natürlich ein bisschen amüsant und lustig, das macht es gar nicht. Das ist ein bisschen grotesk, das ist und ungewohnt, das ist klar, aber es ist wichtig, diese Situation wirklich sinnhaft vorzustellen. Auch wenn mit dem, der uns beleidigt, auch wirklich sinnhaft vorzustellen, ich habe den jetzt gegeben, dass ich das ständig vorzustellen, dann sagt man diese Beleidigung. Das ist ganz sinnhaft vorzustellen. Dann wird man sehen, dass man gegenüber den Schicksalsereignissen mit der Zeit, wenn man das in längerer Zeit gemacht hat, mit der Zeit eine ganz andere Einstellung bekommen wird, dass man vor allem auch eine gewisse gefühlsmäßige Unterscheidung bekommen wird für das, was eben wirklich schicksalsmäßiges Ereignis ist, das nicht da ist und etwas, das vielleicht neu gefunden ist. Das ist einfach, wie man schon jemals gesagt hat, Spiel dafür entwickeln. Das ist was ganz Neues, was passiert. Und das ist eigentlich eine Folge dessen, dass ich mit diesen Menschen eine karmische Verbindung habe, die sich halt jetzt so auswirkt. Man wird also das unterscheiden lernen. Das ist also ein dieses Schicksalsbewusstsein entwickeln. Und man wird vor allem in der Zeit auf eines einsehen. Schicksal, Karma, ist nicht anzusehen als eine Strafe von uns oder so etwas. Das wäre eigentlich ein falscher Gedanke. Es ist nicht so, als hätte die geistige Welt, also wenn du da oben du hast in der Vergangenheit dieses Erfahrungen verbrochen und das ist dann so als da dann was geschenkt wird dafür. Es ist eigentlich eine erfüllte Vorstellung. Hinter dem Schicksalsgeschehen steht eigentlich nichts anderes als der Wille unseres Ichs an seiner Vollkommenheit zu arbeiten. Und an seiner Fernvollkommnung zu arbeiten heißt, ich möchte Verfehlungen, die ich in der Vergangenheit begangen habe und die in meinen Seelenkräften einen gewissen Schaden hinterlassen haben, dass man nicht die Folge davon, wenn ich irgendetwas begehe, was wieder das Geistige ist, dann hinterlässt das seine Spuren in unserem Seelenleben. Das möchte ich wieder ausgleichen. Ich möchte diesen Schaden in meinem Seelenleben irgendwie wieder ausgleichen. Bei manchen Dingen geht das im selben Erdenleben noch, bei kleineren Dingen. Bei größeren Dingen muss ich eben auf eine neue Inkarnation warten. Und dann suche ich mir eben im nächsten Erdenleben oder in einem übernächsten Erdenleben Situationen, in denen ich jetzt lernen kann, diese Fehler in meinem Seelenkreis wieder zu bewegen, wieder aufzubauen. Und das steht der Grund dahinter. Der Wille, an der eigenen Entwicklung zu arbeiten, das ist der Antrieb dahinter. Und ein zweites, was auch wichtig ist, zu bedenken gegenüber den dem karmischen Geschehen gegenüber dem Schicksalsgeschehen. Ich wüsste gar nicht einmal zu sagen, ich sag immer, es ist also so Ursache und Wirkung. Also man hat in der Vergangenheit irgendeine Ursache gelegt und in der Zukunft kommt eben die karmische Wirkung. Man kann es so beschreiben natürlich. Aber in Wahrheit ist eigentlich Ursache und Wirkung bildet ein Ganzes. Nicht nur indem ich eine bestimmte Fähigkeit ausübe, etwa indem ich einen Menschen beleidigt oder einem etwas Böses zufüge, dann hat das ganz von selber gewisse Regierungen auf mich gelassen. Das ist dann immer eine Wirkung und gleichzeitig eine Gegenwirkung. Nur kommt diese Gegenwirkung, das ist gleichzeitig entsteht, aber in gewissen Sinn dann oft sehr viel, viel später deutlich heraus. Aber sie entsteht eigentlich schon im Moment der Tat. Also das, was karmische Folge einmal sein wird, im physischen Dasein, ist eigentlich seelisch unmittelbar im Augenblick, weil die Tat begehen schon da. Es ist einfach eine Umformung des Seelischen durch meine Tat vorhanden und die Rückwirkung. Und die Rückwirkung ist auch da und sie wirkt sich dann nur später in der Zeit später erst aus. Und das vielleicht zum Abschluss, weil das so ist, und wenn wir solche Übungen machen, solche Schicksalsbetrachtungen machen, dann wird die Folge davon sein, dass wir in Zukunft die Fähigkeit entwickeln, die karmischen Folgen unserer Taten, die schicksalsmäßigen Folgen unserer Taten vorauszusehen. Vorauszusehen, zunächst einmal für die Dinge, die noch entstehen werden, Leben passieren werden, vorauszusehen, aber insbesondere auch für ein späteres Leben. Das heißt, wir werden eine gewisse bildhafte Vorschau haben, auf das, was als Ausgleich für die momentan gefährliche Tat einmal notwendig sein wird. Weil eigentlich in meinem Material hat das Wissen davon, was das für notwendig ist und wahr ist. Und das wird eine Erweiterung, eine Erhöhung, in diesem Sinne eine Ablösung dessen sein, dass wir heute als Sinne des Gewissens haben. Unsere Sinne des Gewissens ist heute noch etwas sehr Hartes und sehr Abstraktes. Das war sehr Drängendes, immerhin, Gott sei Dank, aber noch etwas sehr Abstraktes im Grunde. Das ist in Gedankenform ein Urteil, das wir da uns stellen und das sehr beharrlich ist. In Zukunft wird sich das weiterentwickeln zu der Fähigkeit, wirklich sehr konkret zu sehen, was kann ich oder was muss ich zum Ausgleich dieser Tatsache begangen habe, einmal machen. Und das wird ein noch sehr viel konkreterer Anspruch sein, in die richtige Richtung weiterzugehen. Wenn wir in diesem Beispiel Geschäftsgewissen entwickeln können, dann wird das sehr klar auftauchen. Ansonsten wird es auch in gewissen Dingen auftreten, mit der Verwarnung für uns, ja, und die Menschen werden dann unser Leibniz eher für geistig sein, das halten wir zwar in Bildern und Visionen auf. Das ist nämlich das Problem. Was diese Kräfte herauskommen, ist damit aufzuhalten. Wie wir damit umgehen, hängt wieder davon ab, wie konsequent wir mit diesen Geistig und Visionen noch machen. Aber so muss man das behalten. Das nächste Mal werden wir dann uns noch wieder mit dem Ich beschäftigen und dann weiter schauen, wie auch diese Organe im Astral, also diese Wetterschlungen, ausgebildet werden und wie sie mit Gott und Welt zusammenhängen. Und das ist auch das, was ich mit dem Hintergrund von Welt nur die Übung hat.